D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Frauen ab in die Religion, Männer raus aus der Kirche. So sieht vereinfacht gesagt der Historiker Manuel Borutta den Kulturkampf des 19. Jahrhunderts. Die liberalen Männer der damaligen Zeit hätten Kirche und Staat nach dem Vorbild der Ehe trennen wollen. Die Frauen sollten sich in der Armenfürsorge, der Krankenpflege und Erziehung engagieren, die bürgerlichen Männer hingegen das staatliche Monopol repräsentieren und die Kirche somit im Zaum halten. Nicht immer lief das so, aber zumeist doch. Über die Feminisierung der Religion sprach der Historiker am 31. Januar 2012 in der Ringvorlesung Religion und Geschlecht des Exzellenzclusters der Universität Münster. Manuel Borutta hat an der Ruhr-Universität Bochum eine Juniorprofessur für die Kulturgeschichte des Mittelmeerraumes inne. Schwerpunktmäßig hat er zum Antikatholizismus im Zeitalter der europäischen Kulturkämpfe geforscht.
Ich werde heute zum Verhältnis von Kulturkampf, Geschlecht und Säkularisierung in Europa im 19. Jahrhundert sprechen, vornehmlich mit Blick auf Deutschland, Italien und zum Teil auch die Schweiz. Nicht nur in diesen Ländern wurde die Entstehung der modernen Welt lange als Säkularisierung erzählt, als Privatisierung der Religion, Differenzierung der Religion von anderen Sphären oder als Entzauberung der Welt. Mit der vermeintlichen Rückkehr der Religion hat diese Erzählung an Überzeugungskraft verloren. Sie eignet sich zwar weiterhin zur Beschreibung spezifischer Gruppen und Trends in modernen Gesellschaften, aber zumindest aus meiner Sicht nicht mehr zur Beschreibung der Moderne. Diese Einsicht speist sich nicht nur aus der Pluralisierung unserer Vorstellung von Modernität, aus globalhistorischen Befunden einer Expansion der Weltreligionen im 19. Jahrhundert oder aus der postkolonialen Kritik universeller Religionsbegriffe als ahistorisch und eurozentrisch. Auch für den Okzident selber fällt es schwer, nach 1800 ein Schwinden der Religion, ein Rückzug der Religion ins Private oder eine strikte Trennung von Politik und Religion zu konstatieren. Denn auch hier gab es gegenläufige Tendenzen. Religiöse Erneuerungsbewegungen, Prozesse der Konfessionalisierung, religiöse Transfers und neue Verbindungen von Religion und Politik, wie im politischen Katholizismus, im modernen Nationalismus oder in den politischen Religionen des 20. Jahrhunderts. Und auch jenseits des Politischen gab es vielfältige Anzeichen einer Wiederverzauberung der Welt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Säkularisierung im Westen dennoch zu einem Definitionsmerkmal von Modernität werden konnte. Auch die Kulturkämpfe des 19. Jahrhunderts, mit denen ich mich intensiver beschäftigt habe, wurden oft mit Hilfe der Säkularisierungstheorie erklärt. Sie galten dann als Resultat einer funktionalen, in der Logik der Geschichte selbst angelegten Differenzierung oder Rationalisierung der Gesellschaft als letztlich unvermeidliche Modernisierungskonflikte. Indirekt und implizit legitimierte die Säkularisierungstheorie so nachträglich den Kulturkampf. Abgesehen davon, dass diese Sichtweise teleologisch ist, verdeckt sie den historischen Zusammenhang beider Phänomene. Denn die Entstehung der Säkularisierungstheorie war, so zumindest meine These, eng mit den Kulturkämpfen verknüpft. Sie eignet sich nur bedingt zur Erklärung, weil sie Teil des Phänomens war. Die zentralen Varianten dieser Säkularisierungstheorie, also Differenzierung, Privatisierung, Entzauberung, entstanden bereits in den Kulturkämpfen des 19. Jahrhunderts. Und zwar in intensiver Wechselwirkung mit diesen Konflikten, um dann nach 1900 von Religionssoziologen systematisiert und zur Selbstbeschreibung der westlichen Moderne erhoben zu werden. Deshalb plädiere ich im Folgenden für eine Historisierung der Säkularisierungstheorie im Kontext der Kulturkämpfe unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterdifferenz. Kulturkämpfe waren ein konfessionen- und nationenübergreifendes Phänomen, das in einigen Ländern bereits im Vormärz begann, in anderen bis ins 20. Jahrhundert reichte. Der Höhepunkt lag im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, zumindest in Europa, als Liberale in vielen Ländern Regierungsverantwortung übernahmen. Inhaltlich ging es in den Kulturkämpfen um den Ort und die Bedeutung der Religion. Die Liberalen wollten eine Differenzierung von Politik und Religion, Kunst und Wissenschaft, eine Privatisierung der Religion, eine Unterwerfung der Kirche unter den Staat, eine Verweltlichung öffentlicher Institutionen wie der Schule, aber auch eine Befreiung der Bürger von kirchlichem Zwang und der religiösen Minderheiten von Diskriminierung. Demokraten und Radikale, Sozialisten und Anarchisten, Freidenker und Positivisten wollten mehr. Staat und Kirche trennen, Glauben durch Wissen ersetzen. Allen diesen, zum Teil verfeindeten Kräften, ging es also um eine Säkularisierung der Gesellschaft, unter der sie freilich Unterschiedliches verstanden, was immer wieder zu Konflikten führte unter ihnen. Allerdings war das 19. Jahrhundert nicht nur durch Entkirchlichung und Glaubensschwund geprägt, sondern auch durch die Wahrung, Festigung und Erneuerung religiöser Überzeugungen, konfessioneller Identitäten und kirchlicher Bindungen. Das Religiöse expandierte im öffentlichen Raum und ging neue Verbindungen mit dem Politischen ein. Die skizzierten Projekte der Säkularisierung riefen daher den Widerstand religiöser Kräfte hervor, die für einen Verbleib oder sogar für eine Expansion der Religion in Öffentlichkeit und Politik, für den Primat der Kirche und der Religion über Staat und Wissenschaft eintraten. Besonders wirksam widersetzte sich der neue Katholizismus diesen verschiedenen Projekten der Säkularisierung. Auch im Folgenden wird es überwiegend um antikatholische Formen des Kulturkampfes gehen, was die transkonfessionelle Dimension des Konflikts nicht relativieren soll. Das 19. Jahrhundert galt lange als Zeitalter der Säkularisierung. Die Geschlechter wurden in diesem Jahrhundert jedoch auf unterschiedliche Weise von Prozessen der Säkularisierung und der religiösen Erneuerung erfasst. Auf der einen Seite kam es zu einer Feminisierung der Religion. Frauen wurde eine natürliche Neigung zur Religion nachgesagt. Zumal in bürgerlichen Familien erwartete man von ihnen, den Kindern Moral und Sitte, und das hieß meist religiöse Werte, zu vermitteln. Da der Glaube seit der Romantik als eine Sache des Herzens und des Gefühls galt, wurde er an den weiblichen Geschlechtscharakter gekoppelt. Gleichzeitig beteiligten sich Frauen, soweit hierzu Angaben oder Schätzungen vorliegen, regelmäßiger und zahlreicher an kirchlichen Praktiken als Männer. Und sie betätigten sich aktiv im karitativen und erzieherischen Bereich kirchlicher und religiöser Institutionen. Als Beispiel sei hier nur der sogenannte Frauenkongregationsfrühling genannt, über den Relinde Meiwes gearbeitet hat. Auf der anderen Seite stand die Entkirchlichung bürgerlicher Männer, die sich zunehmend nichtkirchlichen Sphären der Gesellschaft zuwandten, etwa Vereinen, Verbänden oder Parteien. Mit Blick auf die Familien liberaler Politiker und Wissenschaftler kann man im 19. Jahrhundert vielleicht von einer patrilinearen Entkirchlichung sprechen. Emanzipation von Religion und Kirche durch Aufklärung und Bildung und Fortschritt, so lassen sich die Familiengeschichten vieler Liberaler zusammenfassen. Diese religiöse Divergenz der Geschlechter blieb aufmerksamen Zeitgenossen keineswegs verborgen. Dieu change de sexe, bemerkte der antiklerikale französische Historiker Jules Michelet 1845. Auch die katholische Kirche, die bestimmte Formen weiblicher Frömmigkeit in der frühen Neuzeit noch erbittert bekämpft hatte, lernte diese nun zu schätzen und zu würdigen. 1852 lobte das römische Organ der Jesuiten, die Civiltà Cattolica, das weibliche Geschlecht in höchsten Tönen. Trittst du in die Kirche ein, erblickst du Frauen, entweder im Gebet versunken oder das Gewissen mit dem Sakrament der Buße reinigend oder sich vom Brot der Engel in der Eucharistie nährend. Siehst du eine feierliche Prozession durch die Straßen ziehen, erblickst du unfehlbar ein großes Gefolge von Frauen, jeden Alters und Standes, die reuig und andächtig in Antlitz, Haltung und Gebaren mit ihren silberhell klingenden Melodien die Umgegend vom Lobe Gottes widerhallen lassen. Drängst du in die Häuser, ist es immer die Frau, die den beharrlichen Brauch der Gebete zu den gesetzten Stunden aufrechterhält und die heiligen Bilder mit Blumen, Altarkerzen und jeder Art von Schmuck ehrt. Lauschst du den Gesprächen, so wirst du häufig hören, wie die Frau in edler Weise gottesfürchtige Reden einflicht und sich bemüht, in den Gemütern der Umstehenden Frömmigkeit zu wecken. Auch auf weltlichen Gemälden und Genrebildern war weibliche Frömmigkeit allgegenwärtig, als stille Einfalt und leidenschaftliche Hingabe, oft im Gegensatz zur religiösen Gleichgültigkeit der Männer, wie auf dieser Zeichnung von Theodor Pixis in der Gartenlaube. Zu sehen ist ein bürgerlicher Wanderer und Maler am Rande einer Fronleichnamsprozession in Oberbayern. Der Bürger ist vom religiösen Ritual durch eine Mauer getrennt. Seine aufrechte Körperhaltung, der scharfe Blick, Hut und Vollbart als Insignien liberal-demokratischer Gesinnung unterscheiden ihn von der devot knienden, vorwiegend weiblichen Pilgerschar. Als religiöses und geschlechtliches Anderes werden die weiblichen Gläubigen hier zu Objekten eines unerfüllbaren Begehrens. Die männliche Kritzelei im Skizzenbuch erscheint als Kompensation einer gleichsam unwiederbringlich verlorenen religiösen Leidenschaft und Naivität. Die Blicke des Bürgers und der frommen Frau begegnen sich in dieser voyeuristischen Szene nicht. Wie wirkte sich diese Konstellation, fromme Frauen einerseits, kirchenferne Männer andererseits, im Kulturkampf aus? Michael Gross hat zuletzt die These vertreten, dass der deutsche Kulturkampf ein Geschlechterkampf gewesen sei. Ein Kampf von Männern und Frauen um die öffentliche Sphäre. Die öffentliche Präsenz katholischer Frauen sei von den Liberalen als Gefährdung des bürgerlichen Sphärenmodells empfunden worden. Frauenfrage und katholisches Problem seien für sie identisch gewesen. Im Zentrum des liberalen Antikatholizismus habe daher nicht Religion, sondern Biologie gestanden. Im Unterschied zu dieser Deutung möchte ich im Folgenden die ambivalente Rolle der Geschlechterdifferenz im Kulturkampf betonen. Geschlecht verschärfte den Konflikt. Einerseits, weil die Liberalen das Verhältnis von Staat und Kirche analog zum bürgerlichen Geschlechterideal organisieren wollten, um die weibliche Kirche dem männlichen Staat zu unterwerfen und die Religion wie die Frau in der bürgerlichen Ehe ins Private zu drängen. Vor dem Hintergrund der Feminisierung der Religion erschien diese Lösung naturgemäß. Zwar wollten sich vor allem Demokraten, Radikale und Linksliberale nicht mit einer solchen Differenzierung von Politik und Religion abfinden, da sie in der familiären Persistenz weiblicher Frömmigkeit ein Fortschrittshemmnis sahen, prangerten sie den geistlichen Einfluss auf Frauen an, forderten die Ausweitung kultureller und politischer Teilhabe auf das weibliche Geschlecht und eine Scheidung von Staat und Kirche. Letztlich war das polare Geschlechtermodell aber mächtiger. Es führte zu einem Gendering der Entzauberung, zu einer privaten Koexistenz weiblicher Frömmigkeit und männlichen Unglaubens. Die Geschlechterdifferenz begrenzte den Kulturkampf damit andererseits. Diese Argumentation möchte ich im Folgenden etwas näher ausführen und belegen. Zunächst zu Geschlecht als Movens, als Motor des Kulturkampfes. Die heterosexuelle Matrix spielte eine wichtige Rolle im Kulturkampf, etwa bei der Diffamierung des katholischen Klerus. Das Spektrum antiklerikaler Repräsentation war vielfältig und soll hier nur angedeutet werden. Auf der einen Seite der Skala stand eine Sexualisierung und Pathologisierung der Kleriker. Das Zölibat wurde als unvereinbar mit der menschlichen Natur dargestellt. Es wurde entweder gebrochen durch die Geistlichen, was mit kriminellen Handlungen kaschiert werden musste, oder in der Logik dieser Repräsentation befolgt und mündete dann in Wahnsinn oder Perversion. Otto von Corvin schlug daher 1845 in seinem Pfaffenspiegel, einem Bestseller des 19. Jahrhunderts, eine präventive Kastration aller Novizen vor. Daneben erschien das Geschlecht der Geistlichen uneindeutig oder verkehrt. Männliche Geistliche wurden zum Beispiel als Hermaphroditen dargestellt oder, wie Roisin Healy für die Jesuiten gezeigt hat, androgyn. Häufig wurden sie effeminiert, also feminisiert. Sie trugen wallende Kleider auf Karikaturen, hatten runde Körper und weiche Gesichtsformen. In dieser Tradition zeigte das sozialistische Satiremagazin Asino 1909 eine Szene aus einem Wahllokal. Einem Geistlichen wird die Stimmabgabe mit dem Hinweis verweigert, dass Frauen in Italien kein Wahlrecht hätten. Als er bemerkt, dass er ein Mann sei, entgegnet ihm der Wahlhelfer, dass Männer keine Sotane trügen. Die Feminisierung konnte sich aber auch gegen Laien richten, die sich dem Fortschritt entgegenstellten, und zwar auch gegen Protestantische. Der Linkshegelianer Arnold Ruge attackierte die Nervenaffektation des weibischen Pietismus und die hohlen Fieberfantasien des Erweckungstheologen Hengstenberg. Den romantischen Katholizismus-Schwärmern wurde ebenfalls mangelnde Männlichkeit vorgeworfen. Für Heinrich Heine, der zum lutherischen Glauben vom Judentum übergetreten war, um, wie er mal ironisch sagte, ein Entrebillet zur europäischen Kultur zu erhalten, waren die zum Katholizismus konvertierten Romantiker Schwächlinge. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellten auch liberale Politiker katholische Wähler immer wieder als unmännlich, weil klerikal beeinflusst dar. Für Heinrich von Sybel war jeder Eingriff eines herrschsüchtigen Priesters eine Entmannung des Geistes, eine Verkrüppelung aller Bildungskraft, eine Verkümmerung jeder sittlichen Energie. Er rief dazu auf, männliche katholische Landbewohner von klerikalem Einfluss zu befreien und in mündige Bürger zu verwandeln, damit sie liberale Parteien wählten, bekanntlich ohne großen Erfolg. In der Kulturkampflyrik spielten Appelle an die Männlichkeit ebenfalls eine prominente Rolle, meist in Verbindung mit Begriffen wie Vernunft, Wahrheit, Freiheit. In einer von Ernst Scherenberg edierten Gedichtanthologie mit dem Titel »Gegen Rom« scherte der, Zitat, »freie deutsche Mann sich nicht um Papst und Kirchenbann. Nein, 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 wir wollen keine Knechte sein.« Die Österreicher wurden zur deutschen Männerschlacht herbeigerufen. Nach dem Bruderkrieg von 1866 seien Preußen und Österreich nun wieder als zwei Männer aufrechtstehend im Kampf gegen Rom vereint. Der Widerstand gegen Rom, die katholische Kirche und ihre Dogmen wurde hier mit männlicher Potenz gleichgesetzt. Zumindest für die Altkatholiken, die das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit ablehnten, hatten diese Männlichkeitskonstruktionen eine gewisse Bedeutung, wie Angela Berlis gezeigt hat. Das Festhalten am alten Katholizismus wurde als Charakterstärke und Standfestigkeit gepriesen. Die Abwehr vatikanischer Lehren erschien als eine männliche Tat. Ein Krefelder Stadtverordneter sah deshalb in der altkatholischen Bewegung ernste und entschlossene Männer mit zäher Energie und eiserner Konsequenz, die im Kampf für eine hohe Idee erstarkten und für ihre Überzeugung Opfer brachten. Auch auf römische Katholiken blieb dieser nationale Männlichkeitsdiskurs nicht ohne Wirkung. 1875 wehrte sich der Mainzer Bischof Ketteler gegen die, wie er es nannte, lächerliche Polemik, dass die katholischen Bischöfe unmännlich und charakterlos und unnational gehandelt hätten, als sie im Vatikanischen Konzil ihre Ansichten dem Urteile der Kirche unterwarfen. Seit den 1880er Jahren gab es im deutschen Katholizismus zumindest Versuche einer Remaskulinisierung. Vor allem die Jesuiten bemühten sich um eine Vermännlichung des Herz-Jesu-Kultes, wie Norbert Busch gezeigt hat. Man kann dies auch als Indiz dafür werten, dass bestimmte Formen katholischen Glaubens, die nun als emotional und weiblich galten, für Männer zum Problem geworden waren. Sonst galten sie, wie Thomas Nipperdey in seiner deutschen Geschichte einmal geschrieben hat, als Betbrüder. Religiöse Männlichkeit in der Moderne ist ein weites, bisher noch weitgehend unerforschtes Feld. In Jena hat letztes Jahr eine Tagung dazu stattgefunden. Kulturkämpferische Appelle an die Männlichkeit zielten aber auch auf das eigene Lager. 1874 druckte die Gartenlaube Ludwig Sckells Zeichnung am Klostergarten. Es zeigt eine junge Ordensfrau mit trauriger Miene, an der Spitze einer Nonnenschar vor einer Klosterkirche. In der rechten hält sie einen Rosenkranz, in der linken umfasst sie eine echte Rose. Sie betrauert ihre verwelkende Jugend. Im Bildkommentar von Ernst Ziel wird die Szene aus der Sicht des auf dem Bild dargestellten Wanderers geschildert. Der durch die Klostermauer vom Geschehen getrennte Mann fühlt sich in die traurige Nonne ein. Das lebensfeindliche Kloster verwandelt in diesem Kommentar die liebliche Jungfrau in ein bleiches Mädchenbild mit himmelsruhiger Miene, dessen Klagehauche ungehört verhallen. Selbst Frühlingsduft und Morgenluft als Sendboten der erwachenden Natur können den schattenreichen Garten nicht durchdringen. Allein der männliche Beobachter könnte die Nonne aus ihrem Gefängnis befreien. Seine um den Wanderstab geballte Faust suggeriert die Fähigkeit zu machtvoller Intervention. Er ist mit allen Insignien liberaler bürgerlicher Männlichkeit ausgestattet. Bart und Physiognomie erinnern an Preußens nationalliberalen Kultusminister Adalbert Falk, unter dessen Ägide die Klöster und Orden in Preußen ein Jahr darauf verboten wurden. Bei näherem Hinsehen erweist sich dieses Klosterbild also als ein kämpferischer Appell an deutsche Bürger, dem Leid katholischer Ordensfrauen nicht mehr länger tatenlos zuzusehen, sondern die alten Klostermauern niederzureißen. Diese Darstellungen wirkten bis hinein ins Parlament, in einzelne Reden. Im Preußischen Landtag forderte der nationalliberale Jung ein Verbot der in der Mädchenerziehung tätigen barmherzigen Schwestern. Denn in ihren Anstalten verfielen die Mädchen der Klosterkrankheit im Herzen. In der Turiner Abgeordnetenkammer stellte der linksradikale Robecki Nonnen als armselige Geschöpfe und lebendig Begrabene dar, die nichts sehnlicher wünschten als ihre Wiederauferstehung in Gesellschaft und Familie. Gegenpetitionen von Ordensfrauen, die nicht befreit werden wollten, galten ihm als Beweis der moralischen Gewalt, der diese armseligen Geschöpfe ausgesetzt waren. Bereits 1850 hatte das genuesische Blatt La Strega vorgeschlagen, Tabula Rasa mit den ganzen Dormitorien, Refektorien und Purgatorien zu machen und die Klöster zu öffnen. Hinter den Klosterpforten beteten Jungfrauen um Erlösung von einem unnützen Leben, das durch schlechte Träume und sündige Handlungen geprägt sei. Diese Tauben wünschten nichts sehnlicher als ihre Heimat wiederzusehen und ein Kind zu gebären. Alle Ordensgeistlichen sollten nach Hause gehen und sich einen Ehemann bzw. eine Ehefrau suchen. Dann, Zitat, hätten wir mehr Mütter und also mehr Söhne für das Vaterland. Weniger Arme auf dem Land und also mehr Korn auf dem Markt. Und zu guter Letzt weniger Priester. Das Klosterleben erschien also doppelt unnütz. Es hemmte das demografische und wirtschaftliche Wachstum der Nation, denn die Geistlichen vermehrten sich nicht, noch arbeiteten sie im bürgerlichen Sinne. Je nach Geschlecht wurden sie als Opfer oder Täter dargestellt. Nonnen eher als Opfer klößlicher Gewalt, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, Mönche als gefräßige Nichtsnutze oder mehr. Damit komme ich zum zweiten geschlechterhistorischen Teil meines Vortrags, Geschlecht als Grenze des Kulturkampfs. Eine wichtige Rolle bei der Vermittlung zwischen den weltanschaulichen Gegensätzen der Kulturkämpfe spielte das Modell der Ehe von Staat und Kirche. Erstmals formuliert wurde es 1844 von dem Zürcher Staatsrechtler Johann Caspar Bluntschli in den psychologischen Studien über Staat und Kirche. Der ursprüngliche Gegensatz der Geschlechter entsprach für Bluntschli dem Gegensatz von Staat und Kirche. Beide erhöben den Anspruch, in ihrer höchsten Vollendung die ganze Menschheit zu umfassen. Hieraus folge die Natur des Staates und der Kirche und ihr wechselseitiges Verhältnis zueinander. Staat und Kirche bildeten beide den Organismus der Menschheit nach, aber auf jeweils verschiedene Weise. Der Staat die Mannheit, die Kirche die Weibheit. Deshalb suchten und fanden die Männer vorzugsweise vor den Weibern in dem politischen Leben des Staates Befriedigung, während sich die Weiber inniger als die Männer sich durch die Kirche angezogen fühlten. Blunschli zufolge waren Männer deshalb keineswegs ungläubig. Der ganze Mann war vielmehr stets auch religiös und emotional, während die Frau ausschließlich über diese Eigenschaften definiert wurde. Der Mann und der Staat galten als universal, die Frau und die Kirche als partikular. Die Verwirklichung dieses Geschlechterdualismus erhob Blunschli zum Maßstab des Reifegrades einer Kultur. Verwirklichung im Verhältnis von Staat und Kirche. Von den asiatischen Religionen als Kindheitsstufen der Menschheit habe sich das Verhältnis von Staat und Kirche stetig weiterentwickelt. Das Mittelalter habe ihre Gleichstellung erstrebt, die Päpste eine Unterordnung des Staates unter die Kirche, die Reformation eine Unterordnung der Kirche unter den Staat. Alle diese Versuche seien widernatürlich gewesen. Denn das Ziel des Reifeprozesses der Menschheit sei die Ehe von Staat und Kirche. Erst in der Gegenwart werde diese Ehe, die der Natur beider entspreche, vollzogen. Erst jetzt werde der männliche Staat die weibliche Kirche erkennen. Blunschlis Modell der Ehe von Staat und Kirche ist von niemand Geringerem als Ernst Wolfgang Böckenförde in den geschichtlichen Grundbegriffen wegen seiner politischen Instrumentalisierbarkeit kritisiert worden. Michael Gross hat es zuletzt, dieses Modell, mit Frauenfeindlichkeit und einer bei Blunschli geradezu manischen Angst vor Impotenz und Kastration erklärt. Im Unterschied dazu möchte ich den gesellschaftlichen Zusammenhang der Entstehung dieses Modells betonen, die politisch-religiösen Konflikte, Geschlechterbeziehungen und Klassenverhältnisse im Kanton Zürich betonen, in denen dieses Modell entstanden ist. 1839 hatte es im Kanton Zürich einen Volksaufstand gegen die radikale Regierung gegeben, den sogenannten Zürichputsch. Anlass war die Berufung von David Friedrich Strauß an die Theologische Fakultät, die dann wieder zurückgenommen wurde. Hier hatte Blunschli der Revolution ins Angesicht geschaut. Hier meinte er, erfahren zu haben, wie notwendig die Religion für die Unmündigen war, für ungebildete Arme und Frauen. Als gemäßigter Liberaler trat er fortan für eine hierarchisierte, aber friedliche Koexistenz von Staat und Kirche ein. Er orientierte sich dabei am polaren Geschlechtermodell des Schweizer Bürgertums, das auch seine eigene Suche nach einer Lebensgefährtin bestimmte. 1829 verliebte sich Blunschli in eine Deutsche namens Clementine, die aufgrund ihres scharfen Verstandes aber nicht als Gattin in Frage kam. Seine Wahl fiel vielmehr auf die Jugendliebe Emilie Vogel, die seinem Weiblichkeitsideal eher entsprach. Sie war durchaus nicht redegewandt, nur mühsam konnte sie ihre wirklichen Gedanken und Gefühle aussprechen. Man musste Verschwiegenes erraten. Ihre Bildung entsprach den gewöhnlichen Anforderungen der herkömmlichen bürgerlichen Erziehung und genügte meinen gesteigerten Ansprüchen nicht. Aber mein Instinkt spürte und ahnte Vorzüge in ihrem Wesen, welche der kalten Kritik nicht klar waren. Ich fühlte, dass dieses Mädchen zu mir passe, dass ich in ihr die richtige Ergänzung und die treue Lebensgefährtin gefunden habe. Blunschli hatte also ein patriarchalisches Frauenbild, dennoch hatte er eine hohe Idee von der Ehe, wie er selber schrieb. Er sah in der Ehe die vollkommenste Darstellung der Menschennatur, die persönliche Einigung der in die beiden Geschlechter gespaltenen Menschheit und daher die Ergänzung und Verbindung der einseitigen Mannes- und der einseitigen Frauennatur zu einem zweiseitigen Menschenleben. Dieses Ideal übertrug er auf das Verhältnis von Staat und Kirche. Dass die Kirche für Blunschli weiblich sein musste, hing mit der Feminisierung der Religion im Schweizer Bürgertum zusammen, das Frömmigkeit als unverzichtbares Element weiblicher Tugenden verstand. Blunschli wurde diese Aufgabenteilung nicht zuletzt von seinen eigenen Eltern vorgelebt, die aus seiner Sicht in verschiedenen Zeitaltern zu leben schien. Während mein Vater dem Geiste der Aufklärung huldigte, war meine Mutter der hergebrachten frommen Sitte treu geblieben. In ihrem Glauben fand sie Ruhe und Trost für ihr Gemüt. Viel zu denken liebte sie nicht. Sie war nicht frei von mancherlei Aberglauben, den sie freilich vor dem spottenden Manne möglichst zu verbergen suchte. Ihre Kinder hielt sie zu täglichem Gebete und regelmäßigem Kirchenbesuche an. Als sie später zu bemerken glaubte, dass ihr ältester Knabe zum Freigeist heranwachse, war sie nicht ohne Besorgnis für sein Seelenheil. Aber die Mutterliebe war mächtiger in ihr als die anerzogene enge Kirchlichkeit. Auch vor dem überlegenen Verstande ihres Mannes hatte sie großen Respekt und plagte ihn niemals mit kirchlichen Zumutungen. Vergleicht man Blunschlis Charakterisierung seiner Eltern und seiner Ehe mit dem Verhältnis von Staat und Kirche in den psychologischen Studien, dann frappieren die Ähnlichkeiten. Diese Parallelen sind weder zufällig, noch stellen sie einen Einzelfall dar. Auch bei anderen Liberalen flossen private und öffentliche Faktoren in die Theoriebildung mit ein. In den Kulturkämpfen der liberalen Ära spielte dieses Gendering von Staat und Kirche eine wichtige Rolle. Es ließ die Verdrängung von Kirche und Religion aus Politik und Öffentlichkeit als eine natürliche Lösung erscheinen. Beim Verbot politischer Kanzelreden, Orden und Prozessionen oder bei der Verweltlichung öffentlicher Institutionen wie der Schule. Das Modell der Ehe bot zugleich ein positives Ziel des Kulturkampfes. Analog zum ganzen Mann sollte der Staat die kirchliche Sphäre umfassen und kontrollieren. Freie Kirche im freien Staat. So hat Cavour das unübertroffen zusammengefasst. Für dieses Argument nun wieder einige Beispiele. In der Reichstagsdebatte zum Kanzelparagraphen, der Geistlichen untersagte Angelegenheiten des Staates in einer den öffentlichen Frieden störenden Weise zu erörtern, nannte der Antragsteller, der bayerische Kultusminister Lutz, als Kern der Sache die Frage, wer Herr im Staate sein soll, die Regierung oder die römische Kirche. Zur Zurückweisung kirchlicher Ansprüche berief er sich auf die Natur des Staates. Es sei undenkbar, dass der Staat auf seinem Gebiete der Kirche als solcher ein Wort mitzusprechen gestatte. Er muss sein Gebiet abgrenzen, er muss es schützen. Auch für Heinrich von Treitschke warnte der Kanzelparagraph das Hausrecht des Staates, die Mündigkeit des Staates, seine Unabhängigkeit der Kirche gegenüber, sein Recht, sich selber zu leiten nach seinem Willen. Der Gesetzgeber müsse Grenzen ziehen, die die Kirche nicht überschreiten dürfe. Dieses Sphärenmodell, das sich in der Begründung vieler antiklerikaler Gesetzgebungsverfahren des Kulturkampfes in Deutschland und Italien findet, barg für die Liberalen allerdings auch Gefahren, weil es den Kanzelparagraph zum Beispiel als einen staatlichen Übergriff auf kirchliches Terrain erscheinen lassen konnte. Zentrumsführer Windthorst kehrte das Gendering von Staat und Kirche gegen seine liberalen Urheber. Die Kirche wolle den Staat nicht beherrschen, sondern nur Herrin sein in ihrem Hause und innerhalb der Grenzen ihres Hauses. Er drohte mit einer Auflösung der Ehe von Staat und Kirche und stellte seine Zustimmung zur Trennung von Staat und Kirche nach nordamerikanischem Vorbild in Aussicht, bezweifelte jedoch, dass seine protestantischen Freunde orthodoxen Glaubens diese Scheidungsbasis akzeptieren würden. Und tatsächlich wandte der freikonservative Kardorff sogleich ein, dass Staat und Kirche Jahrhunderte hindurch viel zu sehr miteinander verwoben gewesen seien, als dass sie mit einem Schnitte getrennt werden könnten. Auch die Nationalliberalen wollten, teils aus Rücksicht auf die evangelische Kirche, teils aus eigener religiöser Überzeugung, keine Scheidung von Staat und Kirche. Ihnen ging es lediglich um die Hoheit, das Hausrecht des Staates über die Kirche. Seid Untertan der Obrigkeit, rief Gneis den katholischen Geistlichen im Reichstag zu. Nur die Fortschrittsliberalen forderten, wie Karl Herz, eine vollständige Trennung von Staat und Kirche. Dass das Modell der Ehe von Staat und Kirche im Kulturkampf auch konfliktmildernd wirkte, war letztlich ganz im Sinne seines Schweizer Erfinders. Als das preußische Schulaufsichtsgesetz, das neben der Verstaatlichung der Schulaufsicht auch gemeinsamen Religionsunterricht für Kinder unterschiedlicher Konfessionen vorsah, den erbitterten Widerstand beider christlicher Kirchen auslöste, beschwor Blunschli noch einmal sein Ideal eines friedlichen und freundlichen Zusammenwirkens von Staat und Kirche, wie des Vaters und der Mutter, in der Erziehung der noch unreifen Kinder der Nation. Während der Staat für die intellektuelle und leibliche Erziehung der Jugend sorge, sei es naturgemäße Aufgabe der Kirche, die religiös-sittliche Entwicklung mit liebevoller Pflege zu fördern. Ziel sei daher keine Vernichtung von Kirche und Religion, sondern deren friedliche Koexistenz mit Staat und Gesellschaft. Visualisiert wurde dieses Ideal unter anderem in Wilhelm Buschs populärer Bildergeschichte Pater Filutius, einer Allegorie des Kulturkampfes, die 1872 anlässlich des Verbots der Jesuiten im Deutschen Reich erschien. Die Geschichte endet mit einem Happy End. Nach der Vertreibung des intriganten, mordlüsternen Jesuiten heiratet Gottlieb Michael, die Allegorie des deutschen Volkes und Staates nach den Aufzeichnungen von Wilhelm Busch, seine Base Angelika, eine Allegorie der Staatskirche. Also es gibt in der Geschichte auch noch eine Personifikation der katholischen und der protestantischen Kirche. Die katholische Kirche sehr barock, die protestantische natürlich hager und beide äußerst unattraktiv im Unterschied zu dieser Staatskirche. Hübsch gestaltet, klug gelehrig und vor allem devot. Ihr gegenüber zeigt sich der Hausherr von Beginn an wohlwollend und bevormundend. Als Dank für die Warnung vor dem jesuitischen Komplott umarmt er sie besitzergreifend, den Entschluss zur Heirat fasst er allein. Bei der Verkündigung führt er seinen Freunden die scheu demütig nach unten blickende Braut wie eine Trophäe vor. Wie Blunschli imaginierte auch Busch das Verhältnis von Staat und Kirche analog zum polaren komplementärhierarchischen Geschlechtermodell. Der Staat beherrscht die Kirche, ist aber auf sie angewiesen, denn beide haben unterschiedliche Rollen zu erfüllen. Die Grenze ihrer Tätigkeitsfelder verläuft wie die der Geschlechter zwischen Öffentlichem und Privatem. Während Gottlieb das Haus befehligt und nach außen vertritt, verlässt Angelika dieses nicht. Busch visualisiert die herbeigesehnte Unterwerfung, Beschränkung und Einhegung der Kirche als eine Feminisierung und Privatisierung. Er formuliert damit zugleich ein Ziel und eine Grenze des Kulturkampfes. Bedingungen für einen häuslichen Frieden von Staat und Kirche unter dem gemeinsamen Dach der Nation. Im Gegensatz zur Liebesheirat von Staat und konfessionsloser Kirche bei Blunschli und Busch glich die erste Zivilehe auf der Karikatur, die der Kladderadatsch 1874 anlässlich der gesetzlichen Einführung der Zivilehe in Preußen veröffentlichte, einer Zwangsheirat. Angemeldet zur standesamtlichen Trauung sind Kirche und Staat. Rechts als stolz aufrechter männlicher Vertreter des preußischen Staates der Kultusminister Falk, der seine künftige Braut mit strengem herrischen Blick ins Visier nimmt. Die katholische Kirche, eine beleibte Frau mit trauriger Miene, scheint dagegen über die Verbindung unglücklich zu sein. Als Trauzeugen ein zorniger Bismarck und ein Mönch. Das Ordensverbot kam erst ein Jahr später. Von oben bringt ein Engel einen Korb mit weiteren Kirchengesetzen. Den Eintrag ins Zivilstandsregister übernimmt der Kladderadatsch selbst. Die Gütergemeinschaft liegt zerrissen am Boden. Es ist klar, wer in dieser Ehe das Sagen haben wird. Damit zu Geschlecht als Grenze des Kulturkampfes und zur Scheidung von Staat und Kirche. Die radikalen Antiklerikalen in Italien sahen in einer solchen Ehe von Staat und Kirche kein erstrebenswertes Modell. Das Bologneser Blatt La Rana warb 1871 für die notwendige Scheidung von Staat und Kirche, dargestellt wieder als Mann und Frau. Der Papst versteckt sich hier unter dem Mantel der Kirche. Unter dem Motto »Fehlende Trennung« zeigte der Turiner Pasquino ein Vierteljahrhundert später Staat und Kirche als ein altes, aneinander gefesseltes Ehepaar. Radikale Antiklerikale forderten nicht nur die Trennung von Staat und Kirche, sie warnten auch vor den Gefahren weiblicher Frömmigkeit im Privaten. 1872 karikierte die römische Tageszeitung La Capitale den Übereifer jenseits orientierter Betweiber so: Wir haben eine heilige, eine wirklich heilige Frau kennengelernt, die sich keineswegs mit den äußerlichen Exerzitien begnügte, die der Beichtvater ihr auferlegte, sondern dem Glauben Christi auch mit Taten nachkam. Also ließ diese Frau, die jeden Tag in der Kirche, am Bett der Kranken, mit dem Gebet und der Beichte zubrachte, mit der äußersten Gleichgültigkeit ihre Familie zugrunde gehen, da ihr die Dinge der Welt überhaupt nichts mehr bedeuteten. Sie war versunken in die Ekstase einer künftigen Welt und einzig und allein damit beschäftigt, ihre Kinder, die sie täglich mit der Lektüre von heiligen Viten, mit Beichte, Messe, Predigt, Rosenkranz und so weiter quälte, sicher dorthin zu geleiten. Im Zentrum der antiklerikalen Kritik stand weiterhin der Einfluss der Beichtväter auf gläubige Frauen. Da die Beichte unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgte, war sie eine Projektionsfläche männlicher Fantasien. Beichtväter wurden als unwiderstehliche heterosexuelle Verführer frommer Frauen dargestellt. In der antiklerikalen Vorstellung bemächtigten sie sich nicht nur willenloser weiblicher Körper, sondern nutzten ihren Einfluss auf das schwache Geschlecht auch, um bürgerliche Ehen und Familien von außen zu steuern. Die Ehefrau und Mutter diente demnach als Instrument, um die häusliche Macht des kirchen- und familienfernen, weil arbeitenden Gatten und Familienvaters zu unterhöhlen und das Privatleben zu manipulieren. Eindringlich warnte La Capitale daher vor der Heirat frommer Frauen. Diese seien vollständig von ihrem Beichtvater beherrscht, dem Krebsgeschwür des Christentums, dem schädlichsten Element der Gesellschaft und der Familie. Und eine Frau, die von ihrem Beichtvater beherrscht wird, ist eine echte Katastrophe. Das bedeutet ständige Zwietracht, Zerfall im Keim, ein Fremder im Haus, der daran interessiert ist, es zu zerstören. Jeder Mann, der solch eine Frau heiratet, heiratet an ihrer Stelle den Beichtvater. Sofort spürt man dessen Anwesenheit im Haus. Ihr könnt nicht mehr essen, was ihr wollt. Habt höllische Streitigkeiten jeden Freitag, jeden Sonntag, um nicht von der Fastenzeit zu sprechen. Ihr habt keine Geheimnisse mehr. Der Beichtvater eurer Frau weiß alles, was in eurem Hause vor sich geht. Er weiß, was ihr denkt, sagt, schreibt, mit wem ihr redet, was ihr lest, wo ihr hingeht, ob ihr reich oder arm seid, ob ihr gute oder schlechte Geschäfte macht. Er weiß sogar, was ihr in eurem Schlafzimmer tut. Durch das Schüren von Ängsten vor einer Verletzung der ehelichen familiären Intimität sollten männliche Bürger für die Probleme sensibilisiert werden, die aus der Feminisierung der Religion erwachsen konnten. Die radikalen Antiklerikalen beschränkten sich dabei nicht auf Polemik und Propaganda. Um das Projekt der Moderne auf die weiblich dominierten privaten Sphären der bürgerlichen Gesellschaft auszudehnen, traten sie auch früh für eine weibliche Teilhabe an der laizistischen Kultur ein und für das Frauenwahlrecht. Der spätere Gründer der Republikanischen Partei, Arcangelo Ghisleri, erklärte die weibliche Emanzipation vom Klerus sogar zur nationalen Schicksalsfrage Italiens. Solange die Kirche die Frau in der Hand hat, wird sie immer mächtig sein, denn die Frau ist es, welche die künftigen Generationen großzieht und ihnen jene Keime einpflanzt, die eines Tages Früchte tragen. Es ist daher dringend notwendig, sie dem Joch des Priesters zu entreißen. Dies ist die erste, drängendste, logischste und heiligste aller Emanzipationen. Sie vom Priester zu befreien, bedeutet auch, sie dem Ehemann näher zu bringen. Es bedeutet, die heiligen Bänder zu festigen, der Zivilisation einen Impuls zu geben und dem Vaterland neue Elemente zuzuführen. Aus Sicht der Radikalen sollte die Frau von einem Werkzeug des Klerus zu einem Vehikel des Fortschritts werden. Zeitweise bildete Educare la Donna ihren Schlachtruf und ergänzte das geschlechtsblinde liberale Fare gli Italiani um die Weiblichkeitsform. 1881 organisierten die Demokraten in Rom ein Meeting zur Einführung des allgemeinen gleichen Wahlrechts für beide Geschlechter. Aber dieses Meeting war schlecht besucht. Gemäßigten Liberalen diente der klerikale Einfluss als Argument gegen das Frauenwahlrecht. Der Turiner Staatsrechtler Attilio Brunialti, Mitglied der Associazione per lo Studio della Rappresentanza Elettorale, begründete seine Ablehnung des Frauenwahlrechts 1879 mit einem Wort seines Kollegen Blunschli, dessen Schriften er ins Italienische übersetzt hatte. Da der Staat männlich sei, sei die Frau nicht für ihn gemacht. Bereits 1872 hatte La Capitale diese Argumentation als tautologisch kritisiert. Zitat, wir befinden uns in einem schönen Teufelskreis. Sie wollen die Frau nicht bilden und dann führen sie ihre Ignoranz als Argument dafür an, ihr den Teil, den Platz, der ihr in der Gesellschaft zusteht, zu verwehren. Für den Journalisten der römischen Zeitung Il Messaggero, Ernesto Mezzabotta, hatte es sogar den Anschein, als wollten die Liberalen Ungläubigkeit als exklusives Privileg männlicher Kultur erhalten. Unsere Liberalen haben alle die folgende Vorstellung. Wenn sie die Religion auch an sich nicht lieben, wollen sie sie doch zumindest in der Dienerschaft und, warum nicht, auch bei den Ehefrauen und Kindern. Die Ungläubigkeit ist für sie kein Prinzip, sondern eine Art autokratisches Privileg, das allein dem Padrone di casa reserviert bleibt. Diese Einstellung wirkte sich auch auf die schulische Bildung der Geschlechter aus. Atheistische Familienväter duldeten nicht nur die Frömmigkeit ihrer Gattinnen, sondern ließen häufig auch ihre Töchter kirchlich erziehen. Auch La Capitale warnte lediglich vor dem Einfluss klerikaler Mütter auf die Erziehung der Söhne. Die religiöse Indoktrination der Töchter erschien unproblematisch. Bereits Anfang der 70er Jahre kritisierte Pasquale Villari, der Erfinder der Questione Meridionale, diese Doppelmoral antiklerikaler Bürger in der Erziehungsfrage. Eine gängige Redeweise unserer Tage ist die folgende. Ich glaube an nichts außer an die Vernunft und an die Wissenschaft. Doch obwohl ich selbst nicht gläubig bin, will ich doch, dass mein Sohn eine religiöse Erziehung genießt, denn wenigstens einmal im Leben sollte man geglaubt haben. Es wird das Zeitalter der Vernunft kommen und er wird verstehen, dass es sich bei diesen Dingen bloß um Priestertrug handelt. Was meine Frau und meine Tochter betrifft, liegt die Sache anders. Ich dulde sogar, dass sie zur Messe und zur Beichte gehen, denn ich liebe die Toleranz und ich würde niemals einer Frau ohne Glauben trauen. Die Kritik am Sphärenmodell fand auch deshalb wenig Gehör, weil bürgerliche Familienväter zumindest ihre Söhne dieselbe Entwicklung erfahren lassen wollten, die sie nach ihrer Kindheit selbst durchlaufen hatten, von einer äußerlichen, kirchennahen, traditionellen katholischen Religiosität zu einer eher innerlichen, kirchenfernen, individuellen, modernen Religiosität oder zum Unglauben. Der weibliche Nachwuchs sollte dagegen, wie die eigenen Großmütter, Tanten, Mütter, Ehefrauen, eine religiöse Erziehung genießen. Weltliche Kultur wurde in liberalen Familien patrilinear, katholische Religion dagegen matrilinear vermittelt. Aufgrund eines Geschlechterdualismus, der weibliche Frömmigkeit und den Laizismus erwachsener Männer als natürlich ansah, blieb das kirchliche Monopol auf die Mädchenbildung auch im liberalen Italien unangefochten. Das polare Geschlechtermodell der bürgerlichen Gesellschaft wirkte einer Entzauberung der weiblichen Bevölkerungshälfte entgegen. Denn der christliche Glaube galt vielen Liberalen als unverzichtbares Element der Familie und der weiblichen Natur. Vor allem der Positivismus naturalisierte das polare Geschlechtermodell des Bürgertums und ließ weibliche Religiosität ebenfalls als natürlich erscheinen. Die widersprüchliche Säkularisierungspraxis in Italien ist also nicht zuletzt mit der Sozialisation seiner liberalen Eliten zu erklären. Die private Koexistenz von männlichem Rationalismus und weiblicher Religiosität hatte bereits die Genese von Cavours Modell der freien Kirche im freien Staat beeinflusst. Cavours familiäre Konstellation und sein religiöser Lebenslauf, seine Konversion zum Rationalismus, wie die Forschung das beschrieben hat, waren unter liberalen Eliten kein Einzelfall. Die meisten Liberalen erfuhren in Elternhaus und Schule zunächst eine religiöse Erziehung, während der Adoleszenz dann gleichsam als Initiation von der kindlich-jugendlichen in die erwachsene Männlichkeit hinein eine rationalistische Krise. In Gymnasium oder Studium distanzierten sie sich oft von der katholischen Kirche und Religion, blieben mit dieser aber über den weiblichen Teil ihrer Familie in Kontakt, wie Marco Merigi schreibt. Zitat, an der Seite jedes männlichen Politikers, liberal und damit offiziell antiklerikal, wirkte in jeder Familie der postunitarischen Nobilität eine fromme Ehefrau, die nicht nur eifrig die Messe besuchte, sondern karitative Vereinigungen leitete oder in einer der weiblichen religiösen Stiftungen engagiert war. Auch das erste italienische Königspaar praktizierte ein Nebeneinander kirchenferner, privater, männlicher Religiosität und kirchennaher, öffentlicher, weiblicher Religiosität andererseits. Nur wenige Antiklerikale heirateten ungläubige oder andersgläubige Frauen und wenn dann meistens Ausländerinnen. Die meisten bevorzugten vertraute Konstellationen. Eine zwar nicht fanatische, aber gläubige Frau. Zwar bargen Erziehungsfragen oder der geistliche Einfluss auf die Familie auch Potenzial für Konflikte, diese wurden aber in der Regel friedlich ausgetragen, als nebeneinander fremder, getrennter Welten. Kam es in laizistisch-religiösen Mischehen doch einmal zum Streit, verteidigten die Richter meist die Position der Frau und den Schutz der religiösen Werte in der Familie. Im Namen des Universalismus suchen die Liberalen im Kulturkampf eigene familiäre Erfahrungen auf die Gesellschaft zu übertragen, was dazu führte, dass das laizistische Nationsbildungsprojekt vor dem anderen Geschlecht Halt machte. Sie schlossen die Frauen aus der Politik und der Öffentlichkeit aus, überließen sie der Kirche und sicherten letzterer so einen zentralen Platz im privaten Kern der bürgerlichen Gesellschaft. Das Private präfigurierte gewissermaßen das Politische. Trotz des offiziellen Antiklerikalismus und Positivismus konnte der Katholizismus seinen gesellschaftlichen Einfluss auch in der Crispi-Ära behaupten und ausbauen. In den weiblich konnotierten Bereichen der Gesundheit, Sozialfürsorge, Bildung konnten und wollten die Liberalen nicht auf die Arbeit religiöser Frauen verzichten. Die Konvergenz von Liberalismus und Katholizismus in Fragen der Geschlechterordnung, der Sexualmoral und der Familie erleichterte dann auch die spätere Annäherung von Staat und Kirche unter Giolitti. Dennoch sollte man für Italien nicht von einer fehlenden Säkularisierung sprechen, sondern eher von einem Gendering der Entzauberung. Unter Cavours Motto »Freie Kirche im freien Staat« zeigte die Illustrazione Italiana 1877 die Parallelwelten bürgerlicher Männer und Frauen so. Die männlichen Eliten der Nation wurden vom König zum Verfassungsfest im Quirinal empfangen, während sich die weibliche Hälfte zum päpstlichen Jubiläum im Vatikan einfand. Hier lebten männlicher Laizismus und weibliche Frömmigkeit in getrennten Sphären nebeneinander her. Das polare Geschlechtermodell ermöglichte diese nicht konfliktfreie, aber letztlich doch eher friedliche Koexistenz der Gegensätze im privaten Raum. In Deutschland scheint die Entwicklung ähnlich verlaufen zu sein, auch wenn die Bildung der Mädchen und der Frauen hier natürlich institutionell weitaus besser verankert war. Wie schwer es frommen Katholikinnen fiel, sich von der römischen Kirche dennoch zu lösen, zeigt der Altkatholizismus, der eine vorwiegend bürgerlich-männliche Bewegung blieb. Wie das Korrespondenzblatt des liberalen deutschen Vereins klagte, konnten altkatholische Väter die religiöse Erziehung ihrer Kinder nur begrenzt beeinflussen. Sie kämpften zwar gegen die verweiblichte ultramontane Religion, konnten aber nicht einmal die eigene Ehefrau dazu bewegen, sich von Rom zu lösen. Wie der kolportierte Dialog eines liberalen Redakteurs mit einem altkatholischen Major und dessen römisch-katholischer Ehefrau am Weihnachtstag veröffentlicht. Der Major erzählt, dass er seiner Gattin ein Kleid habe schenken müssen, um sie zur Teilnahme an der altkatholischen Messe zu bewegen. Die junge Frau errötete. Sie war in Münster aufgewachsen und hatte in der Jugend Eindrücke aufgenommen, die durch ihren hellen Verstand und die zärtliche Liebe und Verehrung des Gemahls nicht ganz überwunden waren. Ich wandte mich rasch an sie mit der Frage, wie ihr denn die Predigt gefallen, welchen Eindruck sie überhaupt von dem Gottesdienst mitgenommen habe. Oh, meinte sie, es war ja recht schön, aber denken Sie von mir, was Sie wollen. Ich habe kein Herz für den Altkatholizismus. Sehr natürlich, rief ich aus, sehr natürlich. Sie suchen, gnädige Frau, vor allen Dingen in der Kirche, den Gott Ihres Hauses, Ihrer Familie, Ihrer Mutter und Großmutter. Da nun diese alle im Altkatholizismus eine Ausgeburt der Hölle sehen, treten sie mit einem Misstrauen in die Kirche, das von vornherein die Andacht erschweren, wenn nicht unmöglich machen muss. Auch in dieser Anekdote wurde der ultramontane Katholizismus als Teil der weiblichen Natur matrilinear vererbt. Damit komme ich zum Fazit. Das polare Geschlechtermodell der bürgerlichen Gesellschaft spielte im Kulturkampf eine ambivalente Rolle. Einerseits stand es Pate für das Modell einer Ehe von Staat und Kirche, das die Zurückdrängung der katholischen Kirche und Religion aus dem öffentlichen Raum und die funktionale Differenzierung von Politik und Religion analog zu den getrennten Sphären der Geschlechter in der bürgerlichen Gesellschaft empfahl. Die Geschlechterdifferenz wirkte somit als Motor des Kulturkampfes. Vor dem Hintergrund der Feminisierung der Religion und der Entkirchlichung bürgerlicher Männer legitimierte der Bezug auf die vermeintlich naturgemäßen Sphären der Geschlechter die liberale Forderung nach einer Privatisierung von Kirche und Religion. Allerdings war die Grenze, wo sich die beiden Sphären berühren und das Privatleben in das Öffentliche hinüberwirkt oder umgekehrt dieses in jenes eingreift, wie auch Bluntschli zugeben musste, nicht mit einer festen Linie ein für allemal zu bestimmen. Zudem konnten sich auch Kirchenfreunde auf das Sphärenmodell berufen, um staatliche Übergriffe zu kritisieren. Dennoch setzte das Modell der Ehe von Staat und Kirche dem Konflikt von vornherein eine Grenze und reservierte der Religion einen Platz im privaten Kern der bürgerlichen Gesellschaft. Zwar unternahmen vor allem die Radikalen große Anstrengungen, um den Einfluss von Kirche und Religion auf die Frauen zu brechen, die meisten Liberalen lehnten dies jedoch ab. Denn sie lebten mehr oder weniger konfliktreich mit frommen Frauen zusammen, deren Religiosität dem weiblichen Geschlechtscharakter zu entsprechen schien und die zudem politisch ungefährlich und sozial funktional erschien.
Aus dem Exzellenzcluster der Westfälischen Wilhelms-Universität sendeten wir Kulturkampf als Geschlechterkampf von Professor Manuel Borutta. Die Vorlesung haben wir am 31. Januar 2012 in Münster aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Hörsaal.